Gideon, der unscheinbare Held. Wir machen weiter mit dem Leben von Gideon und merken heute auch wieder zeitlose Prinzipien. Wir sehen im Leben von Gideon Beispiele dafür, wie Gott wirkt. Das Wirken Gottes in und durch uns Menschen. Diese Worte sind nicht zufällig, habe ich nicht zufällig gewählt. In und dann durch. So fängt es immer an, oder? Dass er in uns wirkt und erst dann durch uns. Und das ist Gnade. Aber nicht immer einfach. Und wir sehen auch im Leben von Gideon Dinge, die für uns heute brandaktuell sind. Also wirklich ganz aktuell. Zeitlose Prinzipien aus dem Leben und Dienst von Gideon. Noch einmal kurze Wiederholung. Was ist los im Land? In welcher Situation befindet sich Gideon gerade jetzt? Naja, Raubzüge der Midianiter, Götzendienst der Israeliten, Verzweiflung und viel Leid. Also es schaut nicht gut aus für Israel gerade jetzt. Sie arbeiten hart und dann kommt die Erntezeit und dann kommen die Räuber, die Midianiter, und sie nehmen alles weg und zerstören. Sie waren verarmt. Die ganze Nation verarmt, elend, leidend. Es ging nicht gut für Israel gerade. Jesus aber erwählt Gideon. Das haben wir letzte Woche dann betrachtet. Jesus sucht Gideon aus. Das Volk hat schon Gott angerufen. Das Volk hat schon gesagt, Hilfe, Yahweh, Hilfe, Gott. Und dann kommt der Prophet. Das ist auch in Kapitel 6. Der Prophet kommt und sagt, der Grund, warum es jetzt euch so schlecht geht, ist, weil ihr euch von Gott abgewendet habt. Das Volk erkennt die Situation. Und dann erwählt Gott Gideon. Jesus erwählt Gideon. Wie wissen wir das? In Richter 6, der Engel des Herrn erscheint, sitzt unter diesem Terebinthbaum. Und später Vers 14, wenn dieser Engel des Herrn spricht, steht nicht da der Engel des Herrn, sondern da steht der Herr, großgeschrieben. Das ist Yahweh, das ist Gott, der mit Gideon spricht. Gott, der zweite Person. Das ist Jesus, bevor er Fleisch angenommen hat, wie im Neuen Testament. Das ist der zweite Person Gottes, der Engel des Herrn, der gleiche, den Josua auch begegnet ist. Gott spricht mit Menschen. Jesus sucht Gideon aus und sagt, Gideon, du bist ein tapferer Held. Und wir haben letzte Woche gesehen, was Gideon so tapfer getan hat. So sie versteckt hat da und ein bisschen Weizen dann gedroschen hat. Und du siehst auch, er sagt, Gideon, ich schicke dich dann in den Kampf. Und dann sagt er, und ich werde euch dir den Sieg geben. Er sagt in Vers 14, du wirst die Midianiter schlagen wie einen einzelnen Mann. Als ob du nur gegen einen einzigen Mann kämpfen würdest, so leicht wirst du Gideon die Midianitern zerstören, wirst du sie besiegen. Jetzt menschlich betrachtet, diese Aussage war unmöglich. Midianiter waren zahlreich, sie waren wirklich stark. Israel war nicht in irgendeiner Art und Weise organisiert. Sie waren wenig, sie hatten keinen Armee, sie hatten überhaupt keine Fähigkeit, gegen die Midianiter zu kämpfen. Und hier kommt Jesus, hier kommt Yahweh, spricht mit Gideon und sagt, da ich mit dir bin, wirst du die schlagen, als ob es nur ein einziger Mann wäre. Kein Problem. Okay, und dann natürlich, wie wir letzte Woche gesehen haben, Gideon will ein Zeichen und Yahweh zeigt, wer er ist, durch dieses Wunder, wo das Brandopfer dann in Flammen aufgeht und er verschwindet vor den Augen. Und Gideon erkennt, ich habe Gott gesehen und hat Angst. Und da haben wir auch letzte Woche gesehen, in Vers 23, der Herr spricht mit Gideon und sagt, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Du wirst nicht sterben. Warum hat Gott eben Gideon ausgesucht, um diesen Dienst zu tun? War Gideon was Besonderes? Und unser Ziel letzte Woche war, dass wir alle erkennen, Gideon war ein ganz normaler Mensch mit normalen Ängsten, mit normalen, vielleicht sogar ein bisschen übertriebene Ängste. Wir sehen später auch in der Geschichte, dass er immer ein bisschen unsicher war. Aber wie der Herr Jesus ihn Schritt für Schritt voranbringt und jedes Mal, wo der Herr ihn was zeigt, gezeigt hat, das ist der nächste Schritt. Und dann Gideon erkannt hat, okay, ich habe jetzt nichts selbst für mich selbst eingebildet. Gott hat mir klar und deutlich bestätigt, das ist sein Willen. Und er folgt. Das ist so, wie wenn Gideon gegen einen einzigen Mann kämpft. Es ist, alles läuft so, wie der Herr das möchte. Weil er Jesus folgt. Warum hat er Gideon ausgesucht? Schau, Vers 16. Es steht da Folgendes. Der Herr sprach zu ihm, weil ich mit dir sein will. Jesus sagt, ich will mit dir sein. Was haben wir heute in Johannes gelesen? Ich bin die Auferstehung. Jeder, der glaubt. Was will Gott für dich? Was will Jesus für dich? Er will mit dir sein. Nur du musst auch glauben. Genau wie Gideon damals glauben musste. Weil das, was dann später passiert, und wir haben dieses Bild, das man auf den Kinderstunde sieht, wo Gideon mit seinen Männern dann die Midianitern umringt und mit seiner, eben diese Flamme und mit den die Trompete, Schofarhorn, eigentlich dann nichts tut und den Sieg gelingt, also bekommt, steht nur da und schaut zu. Bis dorthin gab es einen Prozess. Du und ich sind nicht dazu berufen, irgendwelche Midianiter zu bekämpfen. Ich bin persönlich sehr dankbar dafür. Klingt für mich jetzt nicht besonders lustig. Aber wir haben andere Kämpfe, geistliche Kämpfe, die wir zu kämpfen haben. Und manchmal für uns ist es genauso. Wir glauben, das ist nicht möglich. Wir stellen die gleiche Frage, wie Gideon damals gestellt hat. Wenn Gott mit uns ist, warum passieren alle diese Dinge? Und schauen nicht in unsere eigenen Herzen hinein. Schauen nicht hinein und stellen uns nicht die Frage, was ist es in mir, dass das Wirken und das die Kraft Gottes verhindert. Ich habe alles, was ich brauche, sagt das Wort Gottes. Wenn ich Jesus kenne, habe ich sogar den Geist Gottes in meinem Leben. Alles, was ich brauche, um Jesus zu verherrlichen, um das zu tun, was er für mich hat, habe ich schon. Tue ich irgendetwas, um den Geist zu dämpfen? Gibt es irgendwas in meinem Leben, das den Geist Gottes verhindert? Gibt es Sünde in meinem Leben? Gibt es irgendwelche Götzen in meinem Leben? Dinge, woran ich festhalte. Vielleicht kommt in meinem Herzen auch diese Ausrede vor, ich kann aber nicht anders. Stell dir vor, was die Israeliten damals gedacht haben. Wir können nichts anders als einfach Opfer sein vor diesen Midianitern. Nicht, wenn Jesus mit uns ist. Dann können wir alles tun, was er will. Er ist die entscheidende Kraft in der Situation. So, wie ging es dann weiter? Nachdem Jesus Gideon berufen hat, Gideon erkennt, dass es Gott ist. Gideon, es steht da in Vers 24, da baute Gideon dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn, der Herr ist Friede. So, er baut sogar einen Altar für Gott, für Yahweh und sagt, Gott ist Friede. Und jetzt gleich das, oder? Okay, Gideon, morgen gehst du hin und du kämpfst mit den Midianitern. Nein, nicht gleich das. Lesen wir jetzt die nächsten Versen. Heute werden wir mit Verse 25 bis 32 uns beschäftigen. Und an jener Nacht sprach der Herr zu ihm, nimm den Stier, der deinem Vater gehört. Oh oh. Oh Mann. Oh oh. Wem gehört diesen Stier? Papa. Wir haben jetzt hier mit Familiensachen zu tun. Das kennen wir nicht, oder? Keiner von uns kennt Schwierigkeiten mit Familiensituationen, oder? Okay, lesen wir weiter. Das ist jetzt schon so lange her, aber die gleichen Schwierigkeiten, nur anders verpackt. Okay, lesen wir weiter. Nimm den Stier, der deinem Vater gehört, und zwar den zweiten Stier, der siebenjährig ist, und reiße den Altar des Baal nieder. der deinem Vater gehört. Oh nein, es geht nur weiter. Und haue das Aschera-Standbild um, das dabei ist. Und baue dem Herrn, deinem Gott, oben auf dem Gipfel dieser Bergfeste durch Aufschichtung einen Altar. Und nimm den zweiten Stier und opfere ein Brandopfer mit dem Holz des Aschera-Standbildes, dass du umgehauen wirst. Dass du umhauen wirst, Entschuldigung. Oh oh. Was muss als erstes passieren, bevor es weitergeht gegen Midian? Die Midianitern brauchen eigentlich jetzt eine Lektion, aber bevor man den Midianitern bekämpfen kann, gibt es Voraussetzungen. Gab es auch damals? Es gab Voraussetzungen. Wenn du diese Stelle liest, was sind die Voraussetzungen? Was sind die Voraussetzungen? Hier gleich. Du musst reinen Tisch machen. Du musst die Sünde in deinem eigenen Haus ansprechen. In deinem eigenen Herzen auch. Gideon, du erkennst, wer ich bin. Du verstehst, dass ich der Frieden bin eigentlich. Aber in deinem Haus, da ist von deinem Vater aufgebaut ein Altar zu Baal. Es kann nicht einfach so weitergehen. Du musst dich klar und deutlich vor allen anderen Menschen öffentlich zu mir bekennen. Und was auch immer die Konsequenzen sind, du musst mir damit vertrauen. Unser Sündenfaktor, warum brauchen wir solche Stellen wie heute? Was ist es, das in uns oft vorkommt, das uns Schwierigkeiten bereitet? Wir scheitern, leider, muss nicht so sein, es muss nicht so sein, aber wir scheitern in unserem Glaubenskampf, wenn wir nicht bereit sind, das alte Leben voll und ganz zu verlassen. So wie einer, der in zwei Boote steht und glaubt, es passt schon. Beide Ruderboote sind auf dem Teich oder auf dem See. Du hast einen Fuß im linken und einen Fuß im rechten. Aber im rechten Ruderboot sind viele Löcher drin. Und du sagst, ja, aber ich habe eh mein linker Fuß im gesunden Boot, im guten Boot. Nur weil im rechten Boot da irgendwelche Löcher drin sind, macht nichts. Ich habe eh den linken. Aber was passiert, wenn du in beiden stehst? Der eine sinkt und was wird mit dir passieren? Du gehst auch ins Wasser. Das bringt dich runter. Der Herr will, dass du ganze Sachen mit ihm tust, dass du voll und ganz ihm nachfolgst. Gideon hat eine Berufung bekommen. Gott verwendet gewöhnliche Menschen, das haben wir letzte Woche gesehen, gewöhnliche Menschen, um Ungewöhnliches für sein Reich zu tun. Du kannst und darfst in Kraft Jesu Wunderbares tun, ihm zur Ehre. Aber die Voraussetzung, Gott verlangt ein ungeteiltes Herz von seinen Dienern. Gott will, dass du erkennst, Jesus ist Herr. Nicht nur, Jesus rettet mich von der Hölle. Dann ist er nur Feuerversicherung. Ist Jesus Feuerversicherung für dich? Ja, ich will nicht in der Hölle kommen, so ich glaube an Jesus. Du, ich freue mich, dass du nicht in der Hölle kommen willst, aber es dreht sich um viel, viel, viel mehr als das. Anerkennung des Herrn. Verstehst du, wer er ist? Willst du dein Leben verschwenden mit irdischen Sachen? Oder erkennst du, wer Jesus tatsächlich ist? Er ist Herr. Wir haben am Mittwochabend in 1. Korinther 12 diese Aussage. Niemand sagt, dass Jesus Herr ist, außer durch den Heiligen Geist. Und diese Aussage heißt nicht, ja, Jesus ist Herr, sondern Jesus ist mein Herr. Ich folge ihm nach. Er ist Herr meines Lebens. Er entscheidet für mich, was ich tun soll. Nicht ich entscheide für ihn. Und nimm seine Feuerversicherung an. Nein, er leitet mein Leben. Jesus sagte nicht, geht hin und macht sie alle gläubig. Er sagt, geht hin und macht sie zu Jüngern, Nachfolger. Ein Nachfolger folgt den Herrn nach. Er bestimmt, wo wir hingehen, wie wir denken, was wir tun, was wir glauben, was unsere Prioritäten sind. Er ist der Herr. Paulus sagte, ich bin ein Botschafter Christi. Hat er seine eigene Botschaft verkündigt? Nein. Hat er erfunden, was er sagen will? Nein. Er spricht das, was er von Jesus hört. Jede Woche, wenn wir Mahl des Herrn feiern, jedes Mal lesen wir 1. Korinther 11. Und Paulus sagt, ich sage euch das, was Jesus Christus mir gesagt hat, dass er mir übermittelt hat, dass er in dieser Nacht das getan hat. Paulus spricht uns an und Paulus gibt uns, was Jesus gesagt hat. Nicht nur Paulus, die gesamte Bibel. das Wort Gottes, gibt uns, was wir brauchen. Jesus ist Herr und es fängt mit unseren Familien an. Uns höchstpersönlich. Wie gehen wir mit unser Zuhause um? Da muss es anfangen, oder? Das ist nur normal. Bei mir zu Hause, in meiner Privatzeit, in meiner Familie, in meiner Freizeit. Es dreht sich nicht nur darum, was tue ich am Sonntagvormittag, wenn es Versammlung gibt. Wir freuen uns, dass wir uns versammeln können. Aber unser christliches Leben ist 24 Stunden, jeden Tag, 7 Tage der Woche. Du bist nicht nur ein Nachfolger Jesu am Sonntag zwischen 10 und 12 Uhr. Das ist nicht Jüngerschaft. Das ist nicht Nachfolge. Das ist auch nicht Glaube. Der Herr Jesus will dein ganzes Leben. Keine halben Sachen. Johannes 4, Verse 4 bis 8. Entschuldigung, nicht Johannes, Jakobus. So unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Keine neue Stelle für uns. Aber heute eine Erinnerung daran. Prüfen wir alle unsere Herzen. Gott will uns verwenden. Egal wie unbedeutend wir erscheinen oder denken wir sind. Er kann Großes durch uns tun. Aber er will, dass wir unser Herzen ihm ganz und gar hingeben. So fangen wir an und überlegen wir genau, was hier vorgekommen ist. Gideon steht am Anfang seines Glaubenslebens. Und er erlebt eine Glaubensprüfung. Hast du auch sowas erlebt? Eine Glaubensprüfung? Wo Jesus sagt, okay, wunderbar, du willst mir nachfolgen? Hier ist der erste Schritt. Reiß etwas ab. Du sagst, boah, was? Das ist ja unmöglich. Das kann ich nicht. Das ist nicht möglich. Weißt du, wie lange das Ding dort steht? Weißt du, wie viele Menschen dieses Ding anbeten? Weißt du, was anderen sagen würden, wenn ich das abreißen würde, wenn ich öffentlich dagegen reden würde? Geht nicht, Jesus. Geht nicht, Herr. Gideon hat's getan. Wir wollen als erstes überlegen, warum hat Jesus das getan? Jesus verlangt, dass du dein altes götzendienerisches Leben völlig verlässt. Willst du seine Kraft in deinem Leben erleben, dann kann er und will er nicht die Ehre mit irgendwas anders teilen. Er will einzig und allein dein Herr sein. Bevor Midian besiegt werden kann, muss Baal weg. Wenn Baal nicht weg wäre, was würden die Leute sagen? Gott gibt den Erfolg, Gott gibt den Sieg gegen Midian und die Menschen sagen, oh, danke, Baal. Baal ist nichts. Du musst öffentlich, Gideon, Baal auf die Probe stellen. Wer ist Baal? Was kann er wirklich? Und um das zu beweisen, musste er diesen Altar niederreißen. Ist er bereit, nicht nur privat, da wo er sich versteckt hat, zu sagen, Gott ist Frieden, sondern jetzt einen Schritt zu setzen, wo er vor seiner ganzen Volk stammt? Die ganze Gruppe, die Abiesitra, das ist schwer auszusprechen, aber diese Menschen in seinem Stamm zu sagen, wir haben einen Fehler gemacht mit Baal, wir müssen Yahweh folgen. Mein Vater hat einen Fehler gemacht mit Baal, wir müssen und sollen Yahweh folgen. Damals war Baal und Asherah ganz wichtige Götzen der damaligen Zeit. Wir sollten kurz überlegen, wer war dieser Baal? Baal wörtlich bedeutet eben Besitzer oder Herr oder Ehemann oder Herrscher. Und er war Gott des Regens und Fruchtbarkeit. Und es gab keinen einzigen einheitlichen Gott, sondern es waren so Örtlichkeiten gebunden. Es war dieser Baal-Gott ist für diesen Ort, der Regen und Fruchtbarkeit gibt. Und dann gehst du irgendwo anders, da war ein anderer Baal-Gott dafür verantwortlich. Asherah war so, das waren so hölzerne Säulen und Figuren, die sollten dann eigentlich eine andere Gottheit darstellen, die Göttin der Fruchtbarkeit. So hast du einen Gott des Regens und Fruchtbarkeit und eine Göttin der Regen und, oder der Fruchtbarkeit zumindest. Und du merkst, in einer Wirtschaft, das Agrar ist, eine Agrarwirtschaft, Was hat Gideon getan? Er musste sein Weizen dreschen. Also das war Erfolg, das war Reichtum, wenn dein Ernte groß ist, wenn du viele Tiere hast, wenn du viele Kinder hast. Fruchtbarkeit. Wozu brauchst du, was brauchst du, um eine Ernte zu haben? Natürlich Wasser und Regen. Die hatten keine Bewässerungsanlagen damals. Man könnte es so sagen, Baal und Asherah waren die Götter des Wohlstandes. Damals haben sie geglaubt, dass Yahweh ist derjenige, der uns befreit hat aus Ägypten, aber der, der uns Wohlstand gibt, ist Baal. So, wir wollen beide anbeten. Es gab einen gewissen Synkretismus. Ihr merkt, was haben die Leute getan, als der Midian gegen Israel gekämpft hat? Dann haben sie zu Gott geschrien, zu Yahweh geschrieben, helf uns, nicht zu Baal. Es war ein Synkretismus, es war eine Verbindung von beide. Es war nicht, Gott ist Gott für über alles, sondern ich suche mir meinen Gott aus für den, was ich brauche. Ich will reich sein, ich will jetzt erfolgreich sein. Ich bete jetzt Baal an, der gibt mir, was ich will. Nur, das hat nicht funktioniert natürlich. Warum? Weil Baal überhaupt kein Gott ist. Damit war auch, und es ist wirklich schlimm, aber ich glaube, wir können uns auch damit identifizieren heutzutage. Diese Anbetung für Baal, die Götter der Fruchtbarkeit, waren auch alle Art ausschweifende, auch sexuelle Sünden in der Anbetung selbst verbunden. Damit verbunden. Das heißt, um Baal anzubeten, um Baal um seine Hilfe zu beten, darf ich sogar meine fleischliche Lüsten, meine fleischliche Begierden stillen. In eine sündhafte Art und Weise. Ganz, ganz verkehrt. Und du überlegst auch, wie viele Situationen heute gibt's auch. So damals könnte man es so bildlich darstellen. Götzendienst. Wir würden sagen, Götzendienst ist das ein ganz deutlich. Hier ist ein Bild von Baal. Und Erfolg ist gleich Baal anbeten, würden manche sagen. Aber das ist nicht ganz richtig, wie es damals war. Damals war es eher, Götzendienst war Erfolg ist Baal plus Yahweh. Zusammen. Ich lehne Gott nicht ab. Natürlich lehne ich Yahweh nicht ab. Wir sind Israel. Wie sollte ich Gott ablehnen? Nein, nein. Er ist unser Gott für den Kampf. Aber für Erfolg in der Wirtschaft. Ja, ja, natürlich, da brauchen wir eben Baal. Das ist auch Götzendienst. Das ist ein geteiltes Herz. Wir brauchen nicht nur Wir brauchen Gott nicht für nur die schlimme Zeiten, die Notzeiten im Leben. Weißt du? Ja, wenn es mir schlecht geht, dann fange ich an zu beten. Wenn es mir gut geht, ja, wozu brauche ich Gott? Warte mal. Warte mal. Wer ist er? Ist Gott deine Notlösung? Fängst du an, über Gott zu denken, wenn du etwas von ihm möchtest? Oder erkennst du, er ist Herr? Dein ganzes Leben darf ihm geweiht werden. Das ist das Wichtigste. Glaube heißt, Erfolg ist nur Yahweh, ist nur Jesus. Was haben wir in der Kolosserbrief gelernt? Wenn du Jesus hast, hast du alles. Wenn du Jesus nicht hast, hast du nichts. Egal wie reich du bist. Egal wie erfolgreich du bist. Du brauchst und ich brauche, wir alle brauchen Gott, Jesus ist den wir brauchen. Matthäus 24, Vers 24 sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Du kannst nicht Gott und irdisches Erfolg gleichzeitig dienen. Du kannst nicht einen Fuß in einem gesunden Boot haben und einen Fuß in einem Boot voller Löcher, das untergeht und glauben, du wirst nicht nass. Du wirst nass. Du wirst sinken. Du musst dich entscheiden. Keine halbe Sachen. Wenn man daran denkt, was alles da für uns heute als Anwendung. Du und ich glaube nicht, dass irgendeiner hier oder du kennst keinen Nachbarn, die zu Hause ein Baalstatue irgendwo stehen haben. Und dann sagen wir, oh, okay, wie soll ich das jetzt anwenden? Aber wie viele Menschen heute beten Wohlstand an? Opfern alles auf, um Wohlstand zu erreichen. Um die Dinge zu haben, die sie am wichtigsten betrachten. Nein, du und ich haben die Verantwortung und das Vorrecht zu erkennen, Wohlstand ist nicht alles. Es ist besser, arm zu sein und Jesus zu folgen, als reich zu sein und Jesus nicht zu folgen. Das bringt gar nichts. Und wenn ich wohlhabend bin, 1. Timotheus 6 sagt mir ganz klar, wie ich damit umgehen darf. Ich darf dieses Wohlhaben, dieses Geld oder was auch immer das ist, zur Ehre des Herrn verwenden, um anderen Menschen zu helfen, um anderen Menschen zu dienen. Es ist nicht, damit ich da größer und größer und größer werde. Der Herr will unsere exklusive Anbetung. Passen wir auf, dass wir nicht versuchen, synkretistisch in unserem Denken zu sein. Mein altes Leben mische ich zusammen mit dem neuen Leben mit Jesus. Du und ich wissen, was Götzendienst ist. Das sind die Dinge, die du vorher glaubtest, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich das habe, dann habe ich Friede und Freude und Ruhe in meinem Herzen. Nur das war alles leer. Du hast gemerkt, es kommt an seine Grenzen. Ich muss immer wieder ein neues Kick bekommen. Oder ich muss das neu angehen. Oder es erfüllt nicht wirklich. Es ist immer etwas mehr, das ich brauche. Das sind die Götzen im alten Leben. Wenn man zu Christus kommt und man erkennt, alles, was ich brauche, ist Jesus. Mein Leben soll und darf sich um ihn drehen. Ich folge nicht die falschen Gedanken dieser Welt. Das ist, wie der Herr Jesus in uns wirken möchte. Du kannst nicht Jahwe dienen, bevor du den Altar zu Baal abgerissen hast. So, ich werde jetzt nicht viel Zeit verbringen mit einzelnen Möglichkeiten. Du selbst weißt, was der Herr in deinem Leben nicht möchte. Wenn du Jesus kennst, du weißt ganz genau, ob es Götzen in deinem Leben gibt. Irgendetwas in deinem Herzen, wo der Herr mit seinem Geist, durch seinen Geist auf dein Herz deutet und sagt, das meine ich. Da kommt etwas in deinem Gedanken vielleicht sogar jetzt gleich hoch. Ja, ich sollte das abreißen in meinem Leben. Genau das ist, was der Herr in uns tun kann und tun will, damit wir vorankommen können. Das ist, was wir auch im Kolosserbrief gesehen haben, oder? Den alten Menschen abgezogen, erneuert in unser Denken, den neuen Mensch anziehen. Neu für Jesus Christus. So, das bringt uns dann zum nächsten Punkt. Als erstes erkennen, wer Baal ist überhaupt in meinem Leben und keine Kompromisse mit Baal schließen. Keine Parallelschienen, wo ich sage, ich diene Gott schon und auch, ja, die Welt ein bisschen. Nein, weg, nur Gott. Und alles, was ich für den Herrn tue, ist das, was wertvoll ist. Alles, was mit ihm nicht verbunden ist, bringt wirklich gar nichts. Gibt es irgendwelche Altäre in deinem Leben, die du abreißen solltest? Irgendwelche Gewohnheiten? Irgendwelche Zufluchtsorten, wo Jesus nicht willkommen ist? Wo Jesus nicht da ist? Du läufst dorthin, um Ruhe zu finden, aber Jesus ist nicht da. Und du merkst, ich finde dort keine Ruhe. Glaubenserprobung. Bist du bereit zu sagen, okay, ich gebe das ganz weg? Bei Gideon hat das bedeutet, dass er, Vers 27, da nahm Gideon 10 Männer von seinen Knechten und machte es so, wie der Herr es ihm gesagt hatte. Weil er sich aber vor dem Herrn dem Haus seines Vaters und vor den Leuten der Stadt fürchtete, dies bei Tag zu tun, tat er es bei Nacht. Okay? Verstehe jetzt nicht falsch. Es ist trotzdem mutig, was er hier tut. Dieses Angst, das am Tag zu tun, ist nicht eine Angst. Also, die werden das nicht mögen. Das war eh klar. Okay? Dass die das nicht mögen werden, wusste er, ob ich es in der Nacht tue oder am Tag. Das, was er nicht wollte, ist, dass sie es verhindern. Sie wollten nicht, dass die erscheinen. Hey, was machst du? Und dann erscheinen sie nicht mit 10 Leute, sondern 100 Leute und sie können das nicht tun. So, er sagt, dann mache ich es in einer Art und Weise, wo es nicht verhindert werden kann. Du siehst, er ist bereit, diese Glaubenserprobung, diese Prüfung zu bestehen. Er nimmt 10 Männer. Wenn du 10 Männer weißt, dann ist es auch kein Geheimnis. Wenn 10 Männer davon wissen, er wusste ganz genau, jeder wird erfahren, wer das veranlasst hat. Er tat es in der Nacht. Am nächsten Tag stehen alle auf, Vers 28. Als nun die Leute der Stadt am Morgen früh aufstanden, siehe, da war der Altar des Baal niedergerissen und das Aschera-Standbild dabei umgehauen. Und der zweite Stier war als Brandopfer auf dem neu erbauten Altar geopfert worden. Die stehen vor vollendete Tatsachen. Übrigens, es ist nicht einfach Zufall, Vielleicht hast du gelesen in Vers 25, nimm den Zeitenstier und preis das ab. Und dann steht da, und nimm den Zeitenstier und opfere ihn als Brandopfer. Wie alt war dieser Stier? 7 Jahre lang. Wie lange war Midian eben Herrscher über Israel? Kapitel 6, Vers 1. 7 Jahre lang. Dieses Tier wurde geboren in dem Jahr, wo Midian angefangen hat, Israel zu verarmen. Es ist ein Tier, das zu Baal geweiht wurde. Und Gott sagt, diese 7 Jahre sind deswegen so, weil ihr dachtet, Baal gibt euch Erfolg. Nimm den Stier und opfer ihn auf den Altar zu mir. Baal gibt euch gar nichts. Ihr müsst das zerstören. Und das tut Gideon. Er tut das. Er reißt nicht nur ab, sondern er baut eindeutig, klar, ein neues Altar für Yahweh, für Gott. Und opfert diesen 7-jährigen Stier drauf. Nimmt die Aschere, das Holz von diesem Aschere-Standbild und verbrennt das. Was für ein Gott. Kann man so leicht verbrennen. Überhaupt kein, es ist nur Brennholz. Es ist kein Gott. Gideon gibt ein klares und wunderbares Zeichen. Jeder konnte das sehen. Er hat diesen Altar wo gebaut? Er steht da, dass er diesen auf den Gipfel dieser Bergfeste, ganz oben, wo niemand das übersehen kann. Jesus will, dass du ihn klar und deutlich vor deiner Familie, deinen Freunden und Bekannten bekennst. Wenn du zurückhältst, wenn du versuchst, ein geheimer Christ zu sein, du wirst nicht die Kraft des Herrn in deinem Leben erleben. Du wirst merken, da bist du, hast du ein geteiltes Herz. Ja, Herr, ich folge dir nach, solange niemand davon erfährt. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben und jeder hat es gesehen. Jeder hat es gesehen. Jeder war bereit. Also jeder hat gewusst, was er getan hat. Er war bereit, öffentlich vor allen deine Sünden zu nehmen. Und es ist unser Vorrecht, auch ihn wirklich öffentlich zu bekennen, auch vor unserer eigenen Familie. Bevor Midian besiegt werden kann, muss der Gott Israels wieder klar und deutlich angebetet werden. Punkt. Jesus darf und ist derjenige, der in unserem Herzen, in unserem Leben vorne stehen darf und muss. Und nur er. Jesaja 42, Vers 8 sagt, ich bin der Herr. Das ist mein Name. Und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Das heißt, wir haben das Vorrecht, klar und deutlich Jesus Christus zu bezeugen. Diese, vielleicht kann man es so sagen, die beste Vorbeugung gegen Götzendienst ist eine gesunde, klare Anbetung des wahren Gottes. Voll und ganz dem Herrn hingegeben. Voll und ganz. Wie Petrus sagte, als viele von Jesus weggegangen sind und Jesus schaut den Jünger an und sagt, wollt ihr mich auch verlassen? Und Petrus sagt, wo sollen wir hingehen? Du hast die Worte des Lebens. Nur du. Es gibt keine andere Alternative zu dir, Herr. In unserem Herzen darf es genauso stark sein. Es gibt kein Kompromisse mit Gottlosigkeit. Wir dürfen und müssen ganz und gar zu Jesus stehen. Wir bauen ein Altar und jeder sieht das. Wir stellen in unserem Leben ein klares Zeichen. Jesus ist mein Herr. Und ich folge ihm ganz und gar nach. Was der Herr von Gideon verlangt, das verlangt er auch von uns. Das hat er auch durch die ganze Geschichte seiner Gemeinde verlangt. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Charles Spurgeon. Kennt ihr den Namen Charles Spurgeon? Ein Engländer, ein Gläubiger, ein Prediger in London. Ein Mann, der in dem 19. Jahrhundert gelebt hat. Genau gesagt von 1834 bis 1892. Er ist ziemlich jung gestorben, aber er war ein begabter Prediger. Und in London hat er extrem viel für den Herrn auch getan. Er war mutig. Er stand auf der Seite des Herrn. Aber am Ende seines Lebens gab es eine sehr, sehr starke und schwierige Situation in England. Er war Baptistenprediger und in den Baptistenbund der Engländer. Und zwar, es gab dort in diesem Bund Männer, die begonnen haben, grundsätzliche Lehren, fundamentale Lehren, so diese Lehren, wenn du die weggibst, hast du keinen Glauben mehr. Wie zum Beispiel, die Bibel ist irrtumslos. Es ist ein inspiriertes Buch, das ist die Irrtumslosigkeit der Bibel. Jesus hat das Wort Gottes durch den Heiligen Geist inspiriert. Es ist zu 100% zuverlässig. Es ist kein menschliches Buch. Das ist eine Grundaussage. Wenn du das verleugnest, dann hast du überhaupt kein Wort Gottes mehr. Dann hast du nur ein menschliches Buch. Und dann hast du alles weg, ist alles weg. Die Bibel selbst behauptet für sich, dass es Gottes Wort ist. Gott hat es ausgehaucht. Und es ist zuverlässig. Damals gab es aber große Theologen in dieser Bund, die sagten, naja, das müssen wir dann überlegen. Und übrigens, das ist bis heute nicht aus manche Bündnisse von Gemeinden verschwunden. Dass sie immer noch solche Diskussionen führen. Diese Diskussionen sind eine Verleugnung Jesu. Das ist ein geteiltes Herz. Spurgeon hat klar und deutlich gesagt, das geht nicht. Dann ging es noch darum, die Verleugnung der Notwendigkeit und der stellvertretenden Natur der Sühnungswerk Christi. Warum musste Jesus am Kreuz sterben? Starb er für mich am Kreuz? Die großen Theologen sagten, nein, das ist nicht so wichtig. Das war einfach ein Vorbild. Selbstlosigkeit. Nein, es ist nicht nur ein Vorbild. Er bezahlte deine Schuld am Kreuz. Wenn du Jesus nicht hast, würdest du für deine eigene Schuld vor Gott gerade stehen müssen. Und dann gibt's nur eine Möglichkeit. Dann musst du ewig von Gott in der Hölle getrennt sein. Das ist eine Realität. Jesus sprach mehr über die Hölle, als er über den Himmel gesprochen hat. Er warnte davor. Er sagte, pass auf, ich will nicht, dass ihr dorthin kommt. Deswegen bin ich da. Ich gebe mein Leben für euch, damit ihr Errettung haben könnt. Da wurde das dann alles besprochen und darüber diskutiert. Dann gab es auch die Verleugnung der Existenz und Unendlichkeit der Hölle. Es gibt gar keine Hölle mehr. Das ist heute auch sehr, sehr modern, oder? Ach, reden von das Gericht Gottes und Hölle und so weiter. Reden wir nur von Liebe. Wenn du in einem Zug sitzt und dieser Zug fährt Richtung Abgrund, und jemand, der im Zug mit dir sitzt, sagt, du, reden wir bitte nicht von diesem Abgrund. Lass uns nicht uns davon ablenken. Also das ist ja alles, nein, das wird nie passieren. Aber der Zug fährt Richtung Abgrund. Die Gleise hören auf und dann kaputt. Und niemand will davon reden. Obwohl es eine Station gibt, wo du aussteigen kannst. Weißt du, es kommt der Abgrund. Na, rede bitte nicht davon. Sollst du vorher aussteigen? Naja, es ist so gemütlich hier im Zug. Versteht ihr, was ich meine? Die Tatsache ist, die Hölle ist real. Gott will nicht, dass du hinkommst. 2. Petrus 3 sagt, dass er Zeit lässt, damit du Buße tun kannst. Damit jeder Raum hat zur Buße. Aussteigen kann. Und wenn wir aber nie davon reden, dass wir diese Buße nötig haben, dann wer wird auch erkennen, ich muss aussteigen? Eines Tages stehe ich vor einem heiligen Gott. Und was tut ein guter, heiliger Gott mit Menschen, die sündhaft sind? Sagt er, passt schon. Wenn er das für dich sagt, dann muss er das auch für Stalin sagen, dann muss er das auch für Hitler sagen, muss er das für Mao Zedong sagen, er muss das auch für den gemeinen Menschen, die neben dir, die andere Leute missbrauchen, sagen. Das kann er nicht. Er ist gerecht und seine Gerechtigkeit kannst du nur haben, wenn du aus diesem Zug aussteigst und im Zug des Herrn einsteigst und voll und ganz in seinem Zug sitzt. Und der fährt die ganz andere Richtung. Das ist Buße und Glaube. Spurgeon sagte, nein, wir können das nicht verleugnen. Dann haben wir das Wort Gottes verleugnet. Und zum Ende auch, das letzte war diese Idee, dass Gott nimmt alle an. Dieses Hügeltheorie. Dieses Gott wird am Ende alle retten. Ob du zu Gott durch Jesus kommst oder du kommst zu Gott durch, was weiß ich, Islam oder durch Buddhismus. Gott nimmt alle an. Wenn das der Fall wäre, dann muss man die Frage stellen, wozu hat dann Gott seinen eigenen Sohn überhaupt in der Welt geschickt? Und wie konnte Jesus sagen, niemand kommt zum Vater als nur durch mich? War er ein Lügner? Nein. Spurgeon sagte, Leute, das können wir nicht so akzeptieren. Er stand eindeutig, klar und deutlich auf der Seite von Jesus Christus. Wisst ihr aber, was bei ihm passiert ist dann? Er musste diesen Bund verlassen, weil in dieser Bund viele dieser Pastoren hat er durch seine Pastorenkolleg eigentlich auch maßgeblich beigetragen, dass sie ihre Bildung, ihre Vorbereitung haben konnte. Und diese Männer waren ihm, dem Herrn, so untreu, dass am Ende er musste aus diesem Bund aussteigen, weil sie sagen, wir gehen mit der modernen Richtung. Und am Ende haben sie dann, trotz der Tatsache, dass er nicht mehr in diesem Bund drin war, haben sie ihn durch einen offiziellen Beschluss eigentlich ausgeschmissen sozusagen. Sie haben ihm als völlig falsch Beschluss gesagt. Wir lehnen Spurgeons Richtung ab. Und als dieser Beschluss gefällt wurde, jubelten die Männer in dieser Halle. Klatschten. Stellst du die Frage, wie leicht, glaubt ihr, war das für Charles Spurgeon? Heute schaust du England an. Wie christlich ist England heute? Ist es eine der atheistischsten Länder der Welt? Auch wenn die Queen offiziell der Verteidiger des Glaubens ist, schon längst von den wahren Glauben weg. Was passiert, wenn wir Schritt für Schritt wegkommen vom Herrn und sagen, ich gehe meinen Weg? Ich gehe den Weg der Moderne. Nicht nur Jesus, sondern Jesus plus irgendetwas. Dann haben wir Jesus verleugnet. Jesus sagt, ich will eure einzigartige Hingabe und Anbetung. Nur mich. Ich bin der Herr. Und wir zurück zu unserem Sündenfaktor. Wir scheitern in unserem Glaubensleben, wenn wir nicht bereit sind, das alte Leben voll und ganz zu verlassen. Er sagt, verlass das alte Leben und gib dich mir ganz und gar hin. Gideon hat das getan. Was passiert? Was wollen die tun? Vers 29, da sprachen sie zueinander, wer hat dies getan? Und als sie forschten und nachfragten, wurde gesagt, Gideon, der Sohn des Joas, hat es getan. Da sprachen die Leute der Stadt zu Joas, gib deinen Sohn heraus. Er muss erkennen, dass das falsch war. Der Böse. Ja, er muss eine Strafe zahlen. Was wollten sie mit ihm tun? Sie wollen ihn umbringen. Er muss sterben. Überlegt euch, was hier los ist. Israel, eigentlich diejenigen, die sollten Yahweh anbeten. Sie wollen jetzt den Diener Yahwehs umbringen, weil er den Altar für Baal umgestürzt hat, zerstört hat. Das ist so wie Spurgeon. Leute, die behaupten, Jesus zu kennen, Jesus zu folgen. Ja, Spurgeon ist das Problem. Er haltet zu diesen alten Glaubensrichtungen. Die Bibel ist tatsächlich das Wort Gottes. Ja, es ist tatsächlich das Wort Gottes. Wir stehen dazu. Wir glauben daran. Niemand darf das von uns wegnehmen. Es ist die Wahrheit. Und dann bring ihn um. Was hat Gott getan? Was hat Jesus getan? Jesus sagte, ich bin bei dir. Aber jetzt befindet sich Gideon in dieser Situation. Sie suchen ihn und wollen ihn umbringen. Jesus bleibt ihm aber treu. Jesus wird seine Schafe aus der Not retten. Er ist der gute Hirte. Wenn er uns leitet und lenkt und wir folgen ihm nach und wir kommen in solche Situationen, er wird dafür sorgen, dass sein Willen wirklich in Erfüllung geht. Was auch immer das ist. Hebräer 11, die Glaubenshelden. Manche haben Wunder getan, wie Gideon. Manche wurden umgebracht. Aber sie waren treu bis zum Schluss. Und Jesus rettete alle aus der Not. Warum? Und wie? Wir wissen, dass dieses Leben nur ein Bruchteil, es ist ein Hauch, es ist ein Dunst unseres Existenz. Eines Tages sind wir beim Herrn. Und da ist Treue wirklich das, was zählt. So was passiert dann bei Gideon? Es steht da, sie sprachen er, der soll sterben, weil er den Altar des Baal niedergerissen und das Aschere-Standbild daneben umgehauen hat. Joas aber sprach zu allen. So, jetzt spricht der Vater. Jetzt muss der Vater eine Entscheidung treffen. Was sagt der Vater von Gideon? Gideon leitet und geht voran. Der Vater muss jetzt darauf reagieren. Und Joas sagt zu allen, die bei ihm standen, wolltet ihr für Baal einen Rechtsstreit führen? Wollt ihr Wollt ihr ihn erretten? Wollt ihr Baal retten, ihr Männer? Wer für ihn einen Rechtsstreit führt, der soll bis morgen sterben. Ist er Gott, so soll er einen Rechtsstreit für sich selbst führen, weil sein Altar niedergerissen ist. Was sagt der Vater hier jetzt? Ganz und gar können wir nicht sagen, was in seinem Herzen ist. Es ist einer von zwei Dingen. Vielleicht eine Seite hat er erkannt, Baal ist überhaupt keine Hilfe. Schau unsere Lage an. Und mein Sohn hat jetzt ein ganz klares Zeichen gesetzt. Jetzt, wenn Baal tatsächlich Gott ist, soll er das beweisen. Vielleicht war das, dass er begonnen hat, auch in seinem Herzen zu erkennen, wir sollten eigentlich Yahweh anbeten. Könnte auch was ganz anderes sein. Es könnte was ganz, ganz Nüchternes sein. Und zwar, du, wenn er ein Gott ist, dann soll er für sich selbst kämpfen. So wie Elias später, Elia, der sagte, wenn, wo ist Baal? Auf dem Berg Karmel. Vielleicht schläft er. Vielleicht ist er auf einer Reise. Warum antwortet er nicht? Joas sagt, wenn dieser tatsächlich Gott ist, dann soll er das beweisen. Natürlich ist da was passiert. Nichts ist passiert. Baal ist kein Gott. Baal bringt nichts Gutes. Und dann Vers 32, von dem Tag an nannte man ihn Jerub-Baal, indem man sprach, Baal führe mit ihm einen Rechtsstreit, weil er seinen Altar niedergerissen hat. Auf einmal ist Gideon nimmermehr ein 0815 unbekannter Mensch. Auf einmal kennt jeder in seinem Volksstamm Gideon. Derjenige, der mit Baal eben das Ganze begonnen hat, der gegen Baal kämpft und Baal muss beweisen, dass er Gott ist gegen Gideon. Hat er nicht getan. Seht ihr, wie diese Treue auch vom Herrn verwendet wird, damit Gideon auf einmal eine gewisse Anerkennung bekommt? Eine gewisse, und ein Unterschied gibt zwischen Gideon und sogar seinem Vater? Als sich nun alle Midianiter und Amalekiter und die Söhne des Ostens vereinigt hatten und herüberzogen waren und sich in der Ebene Jezreel lagerten, da rüstete der Geist des Herrn den Gideon aus und er stieß ins Schofarhorn und die Abiezriter wurden zusammengerufen, dass sie ihm nachfolgten. Das ist, was danach kommt. Wer ist dieser Gideon? Ja, das ist derjenige, der gegen Baal gekämpft hat und gewonnen hat. Und jetzt sagt er durch den Heiligen Geist, jetzt kämpfen wir. Du und ich können nur den Herrn wirklich folgen, wenn wir die ersten Schritte gehen, die Glaubenserprobungen bestehen. Hebräer 13, 5 bis 6 sagt, euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. So können wir nun zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was ein Mensch mir antun könnte. Ich habe keine Angst. Warum? Weil der Herr mit mir ist. Wenn er mit mir ist, wenn der gute Hirte bei mir ist, dann gibt es keinen Grund, Angst zu haben. Liebe Geschwister, Gott verwendet gewöhnliche Menschen. Das sind wir alle. Und wenn wir uns einbilden, wir wären nicht gewöhnlich, dann muss das als erstes weg. Okay? Gott verlangt ein ungeteiltes Herz von seinen Dienern. Jesus ist der Herr und es fängt mit deiner eigenen Familie an. Es ist aber eine Frage, was gibt es in deinem Leben als Erwachsene? Das würdest du selbst Kinder haben, vielleicht hast du auch Kinder. Und sie wissen alles, was in deinem Herzen ist. Was gibt es in deinem Leben, in deinem Herzen, dass du sagen würdest, nein, das will ich nicht an meinen Kindern weitergeben. So wie ich jetzt lebe, so wie ich jetzt denke, ist nicht, wie meine Kinder denken oder leben sollten zur Ehre des Herrn. Wenn solche Dinge in deinem Leben vorhanden sind und du erkennst das, was tust du? Bist du mutig und fängst an, diese Dinge aus deinem Leben zur Ehre des Herrn zu entfernen, das niederzureißen? Erkennst du, dass das jetzt kein Spiel ist? Wir können nicht erwarten, dass die nächste Generation mutig den Herrn folgt, wenn wir unseren eigenen Weg gehen. Reiß ab und zerstöre und der Herr wird dir die Kraft geben. Ich schließe mit einer wunderbaren Stelle ab in 1. Korinther. 1. Korinther Kapitel 10, wo es steht: Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Kapitel 10 und Vers 13. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt. Konnte Gideon ertragen, dass er den Baal-Altar abgerissen hat? Am Anfang schaute es schlecht aus, er wird bald sterben. Für Gott war das kein Thema. Er ist nicht nur nicht gestorben, er hat dann Anerkennung vor seinem Volksstamm bekommen und konnte dann später leiten und führen. Folge Jesus nach. Das wirst du nie bereuen. Wenn du Baal nachfolgst, du wirst das immer bereuen. Er ist kein Gott.